Wenn der deutsche Staat eine offizielle Zusage macht, kann man sich darauf doch verlassen. Oder nicht? Momentan wird in Deutschland viel über Aufnahmestopps und Abschiebungen debattiert. Besonders mit Blick auf Afghanistan. Gleichzeitig hat Deutschland vielen Afghaninnen und Afghanen eine feste Zusage gegeben, ein Versprechen. Wer durch die Taliban besonders gefährdet ist, darf hierher kommen. Armin Gassim vom NDR hat einen Mann getroffen, der sich jahrzehntelang für die afghanische Demokratie einsetzt und der sich auf das deutsche Versprechen verlässt. Wie ein Gespräch in der deutschen Botschaft alles verändert hat, das erfahrt ihr heute bei 11KM. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 4. September.
Familie Mohammadi, das sind die Eltern und 5 Kinder zwischen 21 und 9 Jahren. Diese 7-köpfige Familie teilt sich in Islamabad ein Zimmer, wofür sie ca. 150 Dollar im Monat zahlen. Mehr können sie sich nicht leisten. Das ist also ein Zimmer, vielleicht 15 Quadratmeter groß, dazu ein Badezimmer direkt dran, eine geteilte Küche auf dem Flur mit anderen Familien. In diesem Haus in Pakistan, da leben vor allem afghanische Flüchtlingsfamilien, die sich eben mit ganz bescheidenen Mitteln ein Dach über dem Kopf leisten. Ich war jetzt im Mai dort, das heißt, es war schon ziemlich heiß, weit über 30 Grad. Und da braucht es irgendwie eine Klimaanlage, vor allem mit 7 Leuten im Zimmer nachts. Und die war super laut. Das war auch beim Drehen echt ein Problem, weil die war wirklich so laut, dass man sich kaum normal miteinander unterhalten konnte. Und wenn man die ausgemacht hat, dann wird es auch direkt viel zu heiß. In dieser Kultur wird ja Gastfreundschaft, sage ich mal, sehr groß geschrieben. Und die haben, wie gesagt, sehr, sehr geringe finanzielle Mittel, essen selber nur sehr bescheiden, wollten aber unbedingt, dass ich dann mitesse zu Mittag. Habe ich erstmal drauf verzichtet. Später habe ich dann nach einem Stück Brot gefragt, weil natürlich ein langer Dreh war. Und dann sind die rausgegangen und haben mir direkt vom Restaurant um die Ecke eine Riesenportion Reis mit Fleisch und so geholt, was sie selber nicht essen, was sie sich nicht leisten können. Also die haben natürlich versucht, irgendwie, weil das einfach in dieser Kultur wichtig ist, dem Gast sehr viel anzubieten. Und ja, das ist natürlich unter diesen Umständen ja schon ein bisschen herzzerreißend gewesen, dass die quasi Sachen, die sie selber sich nicht leisten können, für mich besorgen, damit ich mich da wohlfühle.
Welchen Eindruck hat die Familie auf dich gemacht?
Also ich würde sagen, das ist für afghanische Verhältnisse eine recht liberale, aufgeschlossene Familie. Vielleicht auch nicht nur für afghanische Verhältnisse. Also die Kinder sind so aufgewachsen, dass sie alle viel Wert auf Bildung legen sollten, studieren sollen im besten Fall und auch keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht wurde. Und die sind vor den Taliban geflüchtet, also direkt im Zuge der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren.
Sie haben ihr Ziel erreicht. Am Abend betreten bewaffnete Kämpfer der Taliban den Präsidentenpalast in Kabul und verkünden ihren Sieg.
Der Vater war Militärstaatsanwalt im vorherigen System, im quasi demokratischen System der Islamischen Republik in Afghanistan und war natürlich sehr gefährdet durch seine Arbeit für dieses System. Der hat für die Behörden der Islamischen Republik Afghanistan, also der Demokratischen Republik, die wir 20 Jahre lang unterstützt haben, gearbeitet, hat also in seiner Rolle für das Militär in den Strafverfolgungsbehörden quasi die Demokratie mitverteidigt und Menschen, die sich dagegen aufgelehnt haben oder die bewaffnet gekämpft haben gegen das Militär, diese Menschen verfolgt, strafrechtlich. Und dementsprechend natürlich war er nicht besonders beliebt bei denjenigen, unter anderem den Taliban. Im Zuge der Machtübernahme, das hat sich ja abgezeichnet über Wochen und Monate, hat er dann auch schon die Flucht vorbereitet. Und als die Taliban dann wirklich in Herat, in der Stadt, in der die Familie gelebt hat, angekommen sind oder an den Grenzen der Stadt, da sind die dann auch wirklich über Nacht abgehauen und in den Iran geflüchtet.
An die Ortskräfte, also an die Afghaninnen und Afghanen, die für den deutschen Staat gearbeitet haben, an die erinnern sich manche vielleicht noch. Die sollten dann nach der Machtübernahme der Taliban sofort in Sicherheit gebracht werden. Darüber haben wir übrigens auch schon eine eigene Folge FKM gemacht. Legen wir euch nochmal in die Shownotes. Aber eine Ortskraft war der Vater ja nicht, wenn er aber in dieser Position gearbeitet hat und dadurch besonders gefährdet ist. Hat er dadurch irgendeinen Anspruch auf Hilfe von Deutschland?
Ja, also Deutschland hat das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm ins Leben gerufen, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen eine Möglichkeit zu geben, in Deutschland Schutz zu suchen. Das betrifft Menschen, die in irgendeiner Form eben das demokratische System, das 20 Jahre dort geherrscht hat, irgendwie dieses System unterstützt haben oder verteidigt haben. Das können Journalisten sein, Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, aber auch Juristen. Es gibt mehrere Programme und über diese Programme haben sich eben viele Menschen beworben, auch die Mohammadis. Und ihnen wurde dann auch Schutz zugesprochen, weil eben die Gefährdungslage anerkannt wurde.
Das heißt, ihnen wurde gesagt, dass sie nach Deutschland kommen können. Wann war das?
Also die haben die Zusage im November 2022 bekommen. Damals waren sie in Teheran, in Iran, und haben dann quasi nur noch auf ihren Termin in der deutschen Botschaft in Teheran gewartet, um das Visum zu bekommen. Also sie hatten schon ihre Aufnahmezusage, aber dann braucht man halt noch das Visum, um wirklich nach Deutschland einreisen zu können. So ein Termin in der deutschen Botschaft in Teheran, das kann schon einige Monate dauern. Und das hat eben auch einige Monate gedauert. Und dann wurde im März 2023 das Bundesaufnahmeprogramm kritisiert in Deutschland.
Ende März hatte die Bundesregierung die Visavergabe und Einreise von besonders Gefährdeten aus Afghanistan vorübergehend gestoppt. Also etwa für Menschenrechtlerinnen, Regimegegner, Angehörige verfolgter Minderheiten oder Mitarbeitende der 2021 gestürzten Regierung.
Es gab Medienberichte darüber, dass da massenweise Scharia-Richter kämen. Also alle möglichen Menschen, die irgendwie islamistisch seien und die damit eine Gefährdung in Deutschland darstellen würden.
Grund laut Auswärtigem Amt: Hinweise auf mögliche Missbrauchsversuche. Die habe man im Visa-Verfahren entdeckt und unterbunden. Dennoch wurden Ausreisen von Personen mit Aufnahmezusagen komplett ausgesetzt. So warten nach Regierungsangaben gegenüber NDR Info mehr als 12.000 Menschen in Afghanistan und knapp 1.500 in Pakistan und im Iran vergeblich auf ihre Visa für die Ausreise nach Deutschland. Manche sind in der Zwischenzeit obdachlos geworden, können wegen Drohungen der Taliban nicht zurück nach Afghanistan.
Und dann wurde geprüft im Auswärtigen Amt, was an diesen Vorwürfen dran sei, ob wirklich massenweise Scharia-Richter nach Deutschland gelassen wurden und so weiter. Mhm. Da wurde dann festgestellt, dass ein Fall von Missbrauch festgestellt wurde, und zwar, dass eine Familie eine Nichte als Tochter angegeben hat, um die auch mit als Verwandte ersten Grades mitnehmen zu können. Also das war der Fall von Missbrauch, der tatsächlich nachvollziehbar war. Mhm. Nach 3 Monaten, im Juni 2023, wurde das Programm dann wieder aufgenommen, aber mit zwischengeschalteten Sicherheitsinterviews. Die Menschen sollten dann, nachdem ihre Gefährdungslage in Afghanistan schon anerkannt wurde, nochmal überprüft werden daraufhin, ob sie in Deutschland irgendwie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das wurde auch schon vorher gemacht, aber was neu war, ist, dass sogenannte Sicherheitsinterviews geführt werden sollten in der deutschen Botschaft.
Was bedeutet das für die Familie Mohammadi?
Die haben all ihr Eigentum verkauft, um diese Reise finanzieren zu können. Diesen ganzen Warteprozess, dabei auf die Antwort der deutschen Behörden zu warten, dann auf ein Visum zu warten, auf den Termin in der Botschaft und so. All das kostet natürlich Zeit und Geld. Und das haben die finanziert damit, dass sie quasi ihr Hab und Gut in Afghanistan verkauft haben. Die haben, wie gesagt, in Teheran gewartet, in Iran, auf ihren Termin in der deutschen Botschaft. Und im Zuge dieser Entscheidung, dass jetzt Sicherheitsinterviews geführt werden sollen, hat dann Deutschland entschieden, das muss jetzt alles über Pakistan laufen. Das muss alles über Islamabad laufen. Wir zentralisieren das alles auf eine Botschaft. Das heißt, diese Personen müssen alle nach Pakistan kommen, egal wo sie sind. Das betraf eben auch die Mohammadis.
Das heißt, die Mohammadis sind dann aus dem Iran nach Pakistan umgezogen, wo du sie ja getroffen hast. Diese Sicherheitsinterviews, wie genau laufen die dann ab?
Diese Sicherheitsinterviews, die laufen so ab, dass da vom Bundesverfassungsschutz, von der Bundespolizei Beamte in der Botschaft sitzen und ja, die Menschen fragen, also ich habe bei den Mohammadis genauer nachgefragt, was sie gefragt wurden, und es waren so ein bisschen die Stereotype eigentlich einmal durchgefragt, die man in Deutschland gerade so in der Debatte rund um Menschen aus islamischen Ländern hat. Die Töchter werden gefragt, ob sie irgendwie gleich behandelt wurden wie die Jungen. Die Frau wird dann gefragt, ob ihr Mann sie dazu zwingt, ein Kopftuch zu tragen. Der jüngere Sohn hat auch erzählt, dass er mehrfach gefragt wurde, ob sein Vater ihn wirklich nie geschlagen habe. Und diese Frage wurde immer wieder gestellt. Er hat immer wieder gesagt, nein. Und dann hat er mir erzählt, die Interviewer seien dann irgendwann ungeduldig geworden und hätten gesagt, wir geben hier Millionen aus, um diesen ganzen Prozess zu machen, um hierher zu kommen, mit dir zu sprechen, und du nimmst das Ganze hier so locker. Dann werden auch politische Fragen gestellt, also die Meinung zum Beispiel zum Konflikt in Gaza und Israel. Ja, und eine Frage, die der jüngere Sohn gestellt bekommen hat, der gerade 18 geworden ist, der auch eher jünger aussieht als 18, der wurde gefragt von den deutschen Beamten, was denn sein Problem mit Israel sei. Also nicht, ob er ein Problem habe mit Israel, sondern was sein Problem sei. Er hat dann gesagt, er hatte überhaupt kein Problem mit Israel. Dann hätten die Beamten ihn gefragt, ob er denn dann auch ein israelisches Mädchen heiraten würde. Und er hat gesagt, ja, Sie sehen ja, dass ich gerade nicht so in der richtigen Situation dafür bin, also auch finanziell, um jetzt daran denken zu können, zu heiraten. Aber an sich hätte ich kein Problem. Wenn ich sie kennenlernen würde und sie mich auch mögen würde, würde ich sie heiraten. Aber Sie sehen ja gerade, dass ich nicht in der Situation dafür bin. Also danach gefragt wird, was die Position zu Israel ist im aktuellen Kontext. Da fragt man sich natürlich, welche Antwort wäre denn jetzt richtig oder welche Antwort wäre falsch gewesen. Weil ein Problem mit dem israelischen Vorgehen jetzt in Gaza zu haben, das würden ja auch viele Menschen in Deutschland. Und wir wissen eben nicht, welche Antworten da jetzt schon als Sicherheitsgefahr für Deutschland eingestuft werden.
Und wie hat die Familie Mohammadi das erlebt, dieses Sicherheitsinterview?
Also das waren sehr lange Interviews und die wussten natürlich gar nicht, was sie erwartet. Die haben das nicht als komisch empfunden, bis auf einen Sohn, der meinte, seine Wahrnehmung war, dass die schon so oft gefragt haben, ob sein Vater ihn geschlagen hat, bis er irgendwann mal seine Meinung ändert, also von seinem Nein abrückt. Aber so ansonsten haben die gesagt, ja, wir sind da hingegangen, wir wussten nicht, was gefragt wird, und dachten halt, ja, das ist normal. Aber wir hatten auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwas falsch gesagt haben. Also keiner von denen hat gesagt, dass er das Gefühl hatte, die waren jetzt irgendwie ablehnend, sondern eigentlich wurde im Gegenteil. Also vor allem die Tochter hat gesagt, ihr wurde noch Hoffnung gemacht. Sie hat schon ihre Klamotten ausgewählt, die sie dann für die Reise anziehen möchte und mitnehmen möchte.
Also die Mohammadis wurden in diesen Sicherheitsinterviews ausführlich befragt. Was ist denn deine Einschätzung? Was kann man über solche Interviews überhaupt rausfinden? Also welche Aussagekraft haben die?
Ich denke schon, dass man gucken kann, grundsätzlich, ob jemand hier in die liberale Demokratie passt. Aber ich denke auch, dieser Aspekt, ob man kulturell hierher passt, ob vielleicht der Vater jetzt bei den Mohammadis, der über 60 Jahre alt ist, der sein ganzes Leben in Afghanistan gelebt hat, ob man da jetzt erwarten kann, dass der alle Antworten so gibt, wie wir es uns in Deutschland wünschen, ist auch nochmal eine andere Frage. Ob das jetzt direkt potenzielle Terroristen aussortieren würde, ist natürlich wiederum eine Frage. Also einerseits geht es darum, ist es überhaupt angemessen, solche Fragen im Rahmen eines Sicherheitsinterviews zu stellen? Und dann ist die andere Frage, würden nicht die Leute, die wirklich Gefährder sind, schlau genug sein, um die Sachen in Anführungsstrichen richtig zu beantworten? Beides ist natürlich fragwürdig. Nach dem letzten Termin für die Sicherheitsinterviews, ich glaube knapp 2 Wochen später, ist ein Mitarbeiter von der deutschen Botschaft in Pakistan bei ihnen an der Tür gewesen, hat an der Tür geklopft und hat ihnen dann die Reiseunterlagen zurückgegeben und gesagt, dass ja, die deutschen Behörden ihre Meinung geändert haben und die Zusage zurückgenommen haben und dass sie jetzt nicht mehr nach Deutschland können. Und da ist natürlich für die Familie alles zusammengebrochen. Alle haben geweint und für die ist da eine Welt zusammengebrochen, weil die wirklich komplett ausweglos waren in dem Moment und überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und die waren völlig überzeugt, dass es jetzt nur noch darum geht, dass sie endlich ihr Visum bekommen.
Was war denn der Grund für die Absage? Also warum soll das denn jetzt nicht klappen?
Als ihnen die Unterlagen gegeben wurden und die Absage mitgeteilt wurde, wurde ihnen überhaupt kein Grund genannt. Also die haben einen Sohn, der schon seit ein paar Jahren in Deutschland lebt. Der ist mittlerweile ausgebildeter Fliesenleger. Der unterstützt die eben jetzt auch von hier mit den wenigen Mitteln. Der hat auch selber zwei Kinder. Und der hat eben Kontakt mit einer Flüchtlingshilfe in Deutschland. Sie haben über den Sohn, der in Deutschland ist, und die Flüchtlingshilfe, mit der er in Kontakt ist, auch einen Anwalt eingeschaltet in Deutschland, der dann eben versucht hat, den Grund rauszufinden, warum die abgelehnt wurden.
Ja.
In dem Brief, den der Anwalt dann zurückbekommen hat von den deutschen Behörden, vom Bundesinnenministerium. Mittlerweile ist das Bundesinnenministerium zuständig. Das war auch eine Änderung im Zuge nach dem Stopp. Als es dann im Juni 2023 wieder losging mit den Sicherheitsüberprüfungen, ist die Verantwortung für das Programm vom Auswärtigen Amt zum BMI rübergewechselt. Die Antwort an den Anwalt kam dann vom BMI und darin hieß es, dass der Vater aufgrund islamistischer Einstellungen und einer Gewaltneigung, die sich in seinem Beruf und gegenüber seiner Familie gezeigt habe, eine Gefahr für Leib und Leben Dritter in Deutschland darstellen würde. Also der Vater sei ein Gefährder. Ich bin, nachdem wir über den Anwalt dann auch von dieser Begründung erfahren haben, dorthin gereist und konnte dann natürlich auch umso gezielter versuchen zu fragen und zu hören, was in den Interviews gesagt wurde. Ja, also er wurde gefragt, was seine Arbeit war, wie er mit seiner Familie umgegangen ist. Er wurde gefragt, welchen Kontakt er zu den Taliban hatte, warum er flüchten musste. All diese Sachen, die natürlich auch Sinn machen. Mhm. In den Antworten aber konnte ich nichts raushören, was dem entspricht, was in den Ablehnungsgründen stand. Was ich aber gehört habe von NGOs, die vor Ort sind, die viele solche Fälle, die abgelehnt werden oder die eine Aufnahmezusage hatten und die dann zurückgenommen wird, ist, dass Menschen, die in Afghanistan im juristischen System, also im Rechtssystem gearbeitet haben oder bei der Polizei oder beim Militär, es sehr schwierig haben, in diesem Programm aufgenommen zu werden. Und das war natürlich für mich auch überraschend, weil gleichzeitig sind natürlich die ehemaligen Polizisten, Militärmitarbeiter und so weiter, Soldaten, auch besonders gefährdet unter den Taliban, weil sie ja gegen die Taliban gekämpft haben. Mhm. Und bei ihm ist das halt natürlich auch der Fall. Er war Militärstaatsanwalt, also beim Militär und im Justizsystem.
Also, dass es Maßnahmen gibt, um zu checken, wer eigentlich nach Deutschland kommt und wer besser nicht kommen sollte, weil er ein islamistischer Gefährder sein könnte, das scheint mir erstmal grundsätzlich sinnvoll. Hast du denn während deiner Recherche von den Behörden mehr Infos dazu bekommen, wie und wieso es zu der Entscheidung gekommen ist, dass die Mohammadis nicht nach Deutschland kommen dürfen?
Also das ist eigentlich das, was vor allem in dieser Recherche klar geworden ist. Es ist halt total intransparent. Wir wollten natürlich unbedingt an die Protokolle, wenn auch geschwärzt, irgendwie an die Protokolle von den Sicherheitsüberprüfungen herankommen, von den Sicherheitsinterviews. Aber da gibt es gar keine Chance. Auch der Anwalt konnte da nicht rankommen. Es ist eine totale Blackbox. Was hat er geantwortet genau? Das konnte ich versuchen nachzuvollziehen im Gespräch mit ihm. Aber von Seiten der Behörden haben wir überhaupt nichts bekommen. Schon gar nicht die Protokolle von dem Sicherheitsinterview. Was natürlich irgendwo auch verständlich ist, die wollen den Prozess geheim halten. Die wollen ja nicht, dass jeder, der später noch die Sicherheitsinterviews durchläuft, schon vorher weiß, was da gefragt wird und so weiter. Aber es führt natürlich dazu, dass die Entscheidung am Ende total intransparent ist. Dass weder wir noch die Familie selbst genau weiß, woran es lag. Und dass auch die Entscheidung überhaupt nicht legitimiert werden muss nach außen, weil es überhaupt nicht überprüfbar ist.
Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass Herr Mohammadi sagt, ich verstehe diese Entscheidung nicht. Jetzt muss man aus journalistischer Sicht natürlich sagen, es gibt also jetzt auch nur die eine Seite, nur die eine Quelle, dass er das nicht versteht und dass er ja eigentlich alles richtig beantwortet hat. Das sagt wahrscheinlich jeder, ne? Wir wissen also nicht, was der Vater geantwortet hat oder aus welchen Gründen das so entschieden wurde. Aber du kannst es dir auch nicht vorstellen, aus welchen Gründen das passiert sein könnte.
Also ich habe mich erstmal ohne Kamera einen ganzen Tag mit der Familie hingesetzt, wirklich 6-7 Stunden, bin mit jedem Einzelnen die Interviews durchgegangen, habe die alle noch schriftliche Gedächtnisprotokolle anfertigen lassen, jede einzelne Frage und jede Antwort so genau wie möglich zu rekonstruieren. Und darin, also ich will das natürlich nicht abschließend bewerten, die Behörden haben eine Entscheidung getroffen, die sie auf irgendwas basiert haben müssen. Aus dem, was ich gehört habe, wirkte diese Familie und der Vater für mich nicht mal besonders konservativ.
Das Bundesministerium des Innern hat ja auf eine Anfrage vom Anwalt der Familie geantwortet. Habt ihr da auch nochmal nachgefragt, welche Begründung das im Ministerium hat für diese Einschätzung?
Ja klar, wir haben vorher nachgefragt. Wir haben gar nichts bekommen. Wir bekommen einfach nur die Antwort, wenn wir nach solchen Fällen fragen, dass die sich nicht zu Einzelfällen äußern können. Wir haben mit Hans-Hermann Dube gesprochen. Der war über 12 Jahre Leiter der GIZ in Afghanistan, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die sich über viele Jahre für uns eingesetzt haben, die uns auch durchaus vor möglichen Anschlägen der Widerstandskämpfer dort bewahrt haben, dass die in irgendeiner Form für uns gefährlich sein sollten. Ganz im Gegenteil.
Ja, Hans-Hermann Dube ist der Meinung, dass der Wille nicht mehr da ist, diese Menschen aufzunehmen.
Es war gewollt, es ist nicht mehr gewollt.
Und der hat gesagt, das ist eigentlich Verrat an den Menschen, die das System, das wir ja gefördert haben, als Polizisten, als Staatsanwälte und so weiter, dieses System gestützt haben.
Und jetzt versucht man es darüber zu diskreditieren, indem man feststellt, dass ganz viele Gefährder sind, die garantiert keine Gefährder sind. Um zu zeigen, boah, wir sorgen dafür, dass wir hier nicht allzu viele Asylbewerber nach Deutschland bekommen. Aber im internen Gespräch mit Beamten im verschiedenen Ministerium höre ich immer wieder raus, dass die sich eher dafür schämen, wie wir uns derzeit den zum Beispiel den Afghanen gegenüber benehmen.
Warum passiert das?
Seit dieses Versprechen abgegeben wurde an die gefährdeten Menschen aus Afghanistan, hat sich in Deutschland natürlich auch der politische Diskurs verändert. Das heißt, dass man eigentlich möglichst wenig oder keine Flüchtlinge mehr aufnehmen möchte, vor allem nicht aus bestimmten Ländern, zu denen auch Afghanistan gehört. Bis zum Juli hätten dann 20.000 Menschen insgesamt über dieses Programm aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden müssen. Es waren aber nur 533, also nicht mal 3% von den versprochenen Aufnahmen. Innenministerin Faeser hat auf unsere Nachfrage, ob sie das Versprechen eingehalten habe, bis zu 1.000 Menschen pro Monat aus Afghanistan aufzunehmen, hat sie geantwortet, dass weniger gekommen seien als erwartet.
Jetzt über das Bundesaufnahmeprogramm speziell, das stimmt, da sind nicht so viele gekommen wie gedacht. Da geht es aber auch darum, dass die Menschen einer Sicherheitsüberprüfung unterliegen und danach wird nach Sicherheitslage entschieden. Ich verantworte die Sicherheitslage in Deutschland, deswegen hat das für mich Priorität.
Kurz nach unserer Berichterstattung haben wir erfahren, dass im Haushalt fürs nächste Jahr die Mittel für dieses Programm um fast 90% gekürzt werden sollen, obwohl das Bundesinnenministerium insgesamt 400 Millionen Euro mehr zur Verfügung hat. Das heißt, dass es im Endeffekt jetzt auch an den reinen Zahlen, an der Finanzierung dieses Programms klar, dass man es eigentlich nicht mehr möchte.
Es könnte also sein, dass tausende Afghaninnen und Afghanen überhaupt nicht nach Deutschland kommen können, obwohl ihnen das eigentlich versprochen wurde. Wenn wir jetzt bei der Familie Mohammadi bleiben, was heißt das für die jetzt konkret? Wie geht's für die Familie weiter?
Ja, also die haben weiterhin einen Anwalt, der versucht, erstmal Akteneinsicht zu bekommen und möglicherweise dann noch dagegen vorzugehen. die Flüchtlingshilfe, die der Sohn der Familie hier in Deutschland in Kontakt ist, die versuchen auch, Abgeordnete im Bundestag anzuschreiben und so. Und all das hält natürlich irgendwie so eine kleine Hoffnung am Leben bei Familie Mohammadi. Aber die haben auch ehrlicherweise keine andere Möglichkeit. Also in Pakistan werden die früher oder später nach Afghanistan abgeschoben. Selbst nach Afghanistan zurück können sie nicht, weil der Vater wirklich akut gefährdet ist, wie ja auch deutsche Behörden anerkannt hatten. Und nach Iran zurück können sie auch auf legalem Weg nicht. Im Iran und auch in Pakistan leben Millionen afghanische Flüchtlinge seit Generationen. Und auch in diesen Ländern wird der Umgang mit denen härter. Das heißt, die haben eigentlich keinen Ort, wo sie bleiben können und keinen Ort, wo sie hingehen können. Die sind total in der Sackgasse und deswegen bleibt denen nichts anderes übrig, als noch ein Fünkchen Hoffnung, dass sich an dieser Entscheidung noch was ändern könnte.
Also, das heißt, die Familie könnte jetzt jederzeit nach Afghanistan abgeschoben werden. Dort hat gerade erst die Taliban-Regierung neue sogenannte Tugendgesetze verabschiedet. Die verbieten vor allen Dingen Frauen vieles. Unter anderem geht es da um Kleiderordnung, aber auch die Verbote, außerhalb des Hauses laut zu sprechen. Wird das Land immer radikaler und damit auch gefährlicher für Familien wie die Mohammadis?
Also, ich würde sagen, vor allem das Leben wird immer unerträglicher für Menschen, die nicht so ticken und so leben wollen. Und die Familie Mohammadi, wie gesagt, die sind eher eine liberale Familie. Die Tochter ist 21 Jahre alt, die kennt eigentlich nur das Afghanistan, das eben demokratisch und relativ frei war. Und für die ist ein Leben unter diesen Bedingungen völlig unvorstellbar.
Der veränderte politische Diskurs, dann jetzt der mutmaßlich islamistische Anschlag in Solingen, daraufhin das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung mit Änderungen am Asyl- und Waffenrecht. Das alles macht es wahrscheinlich nicht einfacher für Menschen wie die Mohammadis nach Deutschland zu kommen, oder?
Ja, natürlich. Das kommt bei den Menschen auch an. Also Familie Mohammadi hat zum Beispiel von dem Messerangriff durch einen Afghanen auf den deutschen Polizisten in Mannheim sofort mitbekommen. Und haben mich sofort gefragt, ob das jetzt auf deren Fall auch eine Auswirkung hat und so. Die sind sich schon bewusst darüber. Und natürlich ist das so, das bekommen wir in Deutschland auch mit. Jetzt hat gerade nach dem Anschlag in Solingen Friedrich Merz ja gefordert, überhaupt keine Flüchtlinge mehr grundsätzlich aus Syrien und Afghanistan aufzunehmen in Deutschland. Also diese Fälle, die passieren, wirken sich natürlich auf die ganze Debatte zu dem Thema aus. Und auch wenn es Afghanen, glaube ich, über 50 Millionen weltweit gibt, ein Fall, ein Mensch, der mit einem Messer in Deutschland einen Polizisten angreift, macht in Deutschland natürlich den Namen von allen Afghanen, also beschmutzt quasi das Image von allen. Und das wirkt sich natürlich auf die Bereitschaft aus, Menschen aus diesen Ländern generell aufzunehmen. Solche Fälle, die beeinflussen natürlich die Debatte in Deutschland und das kommt bei den Menschen auch an, dass das ihre Chancen, ihre Aussichten auf eine Aufnahme in Deutschland irgendwie beeinflusst.
Armin, vielen Dank dir.
Ja, danke euch.
In den Shownotes dieser Folge findet ihr den Film von Armin Gassim und Andrea Brack-Pena für das Politikmagazin Panorama über die Familie Mohammadi und andere afghanische Geflüchtete, die ins Bundesaufnahmeprogramm aufgenommen wurden und jetzt trotzdem in Pakistan gestrandet sind. Autorin dieser Folge ist Eva Erhardt. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Christine Frey, Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, der sich auch um Afghanistan dreht. Die NDR-Info-Podcast-Serie Killed in Action. In Staffel 3, Mission ohne Ziel, fragen sich Christoph Heinzle und Kai Küstner, wie konnte es dazu kommen, dass Afghanistan heute wieder ein Talibanistan ist, in dem die Extremisten wieder das Land kontrollieren. Woran sind USA, Deutschland und Co. trotz ihres 20-jährigen Einsatzes gescheitert? Und vor allem, welche Fehler, die gerade in den Anfangsjahren gemacht wurden, sollte man beim nächsten Auslandseinsatz vermeiden? Killed in Action hört ihr unter anderem in der ARD-Audiothek.